Ja, Radio Lora, genau. Das feministische Gesundheitsmagazin seit fast 40 Jahren an der Hälfte des Äthers bei Radio Lora, jeweils am Montag einmal monatlich. Das feministische Gesundheitsmagazin, welches heute zum Thema hat, ein kritisches Thema, ein Thema, welches wir überhaupt nicht lieben, das Thema Impfplan, dann jeweils die immer unsäglich werdende Geschichte im Herbst, nämlich die Krankenkassenprämienerhöhungen und die Franchise. Und zum Schluss wie immer Veranstaltungen, die leicht für uns Frauen jeglicher Zugehörigkeit zugänglich sind. Heute aber am Jahrestag des Angriffs auf einen Teil von Israel von Seiten der Hamas aus dem Gazaland heraus. An diesem Jahrestag möchte ich euch zuerst einen kurzen Abschnitt vorlesen aus dem Buch «We are not numbers – Junge Stimmen aus Gaza» von Malek Matar. Der Abschnitt handelt von einer 18-jährigen Schülerin, Tasmin Tawakh, und ich beginne mit dem Zitat. «Am meisten hasse ich Gaza, wenn ich etwas esse. Ich weiß, an dem Großteil meines Volkes, 80% leben unter der Armutsgrenze, fühle ich mich schuldig, wenn ich im eigenen Kühlschrank gutes Essen finde. Wenn ich etwas esse, muss ich immer an die Kinder denken, die für dieses Essen alles geben würden. Ich möchte Gaza mögen, ich möchte es nicht hassen. Hinter all diesen Tragödien versteckt sich so viel Leid. Ich mache mir aber wenig Hoffnungen, dass sich die Lebensumstände in absehbarer Zeit bessern.» Zitat Ende. Wie gesagt, 2018, also noch vor Corona, Tasmin Tawakh. Auf der anderen Seite haben wir an diesem Wochenende diesen unsäglichen Kongress der Feministinnen über die Bühne gehen lassen. Einen Kongress zu 150 Jahre Clara Ragaz, eine Friedensarbeiterin und Aktivistin, was ja an sich alles okay ist. Aber wenn wir genauer hinschauen, sind es all die Feministinnen, die an diesem Wochenende sich geäußert haben, die eine Karriere gemacht haben, sei es im politischen, sei es im Historienbereich, also als Geschichtslehrerinnen oder als sogenannte Friedensarbeiterinnen. An diesem Kongress gab es keinen Workshop zum Nahost, also weder zu Syrien, welches wieder vollkommen vom Bildschirm verschwunden ist, noch zu Afghanistan und schon gar nicht zu Syrien, Algerien und Tunesien, wo überall die Regierungen das Volk keineswegs unterstützen, wo Hunger an der Tagesordnung ist und so weiter. Es gab aber auch keinen Workshop zum Thema Ukraine. Ich möchte aber an dieser Stelle, um nicht ganz im Negativen zu versinken, noch erwähnen, dass es beispielsweise in Berlin eine Demo gegeben hat, wo sowohl sich der jüdischen Kultur zugehörig wie auch den Palästinenserinnen Unterstützung bietend gemeinsam eine Demonstration durchgeführt haben, eine friedliche Demonstration. Und ich möchte vor allem auch daran erinnern, dass es nicht nur die vielen Palästinenserinnen gibt, die hier in Zürich zum Beispiel im Café Palestine zu Wort kommen, sondern zum Beispiel auch die Women in Black, eine israelische Friedens-NGO von insbesondere den Frauen 80 plus, aber beispielsweise auch die Frauen von Breaking the Silence, eine NGO, die sich vor allem aus Soldatinnen und Soldaten zusammensetzt, eine Organisation, die durchaus den Mut hat, innerhalb des israelischen des israelischen Militärs und der israelischen Regierung kritische Fragen zu stellen und das auch heute. An diesem Punkt zurück zum feministischen Gesundheitsmagazin. Selbstverständlich hat dieser Nahostkonflikt ganz wesentlich etwas mit der Gesundheitssituation zu tun, nicht nur mit den Frauen jeglicher Zugehörigkeit im Nahost und in Nordafrika, sondern selbstverständlich auch letztendlich mit uns. Wir haben das in der letzten Sendung genauer angeschaut. Wie gesagt, heute zum Thema Impfplan. Liebe Zuhörerinnen, jedes Mal im Herbst kommt die Diskussion der Influenza-Impfung und insbesondere die Vulnerablen, das sind wir, die 60-plus- oder 70-plus-Menschen, sollten uns gefälligst impfen, damit wir diesen Winter gut überstehen. Gestern hat das SRF einen ganzen Tag lang Werbung gemacht, für die RSV-Impfung für Kleinkinder, eine neue Impfung, die gemacht werden soll. Ich möchte an dieser Stelle definitiv einen Comment abgeben, nämlich wie unsinnig solche einzelne Empfehlungen für einzelne Impfungen sind. Das ist genau das, was die Pharmalobby auf unsere Ärztinnen loslässt, nämlich massive Werbekampagnen für einzelne Impfungen. Und an dieser Sendung gestern im SRF war dann auch so ein älterer, papamäßiger Forscher unterwegs, der uns total sympathisch erklärt hat, wie dringend diese Impfung für Kleinkinder wäre. Nein, liebe Zuhörerinnen, das ist nicht ein vernünftiger Umgang, wenn wir uns erstens auf die Thematik von einzelnen Impfungen einlassen und schon gar nicht auf den Druck von Seiten der Pharmaindustrie. Ein Impfplan ist deswegen im Herbst so unabdingbar, dass wir wirklich uns selber denken, liebe Bürgerinnen, dass wir selber darüber nachdenken, was hat eigentlich Priorität. Und dazu möchte ich euch einige Tipps mitgeben. Impfen ist abhängig vom Alter. Ja, es ist so, dass wir mit 60 plus ein anderes Immunsystem haben als mit 40 Jahren. Und es stimmt, dass mit 60 plus, dass dieses Impfsystem sich auch langsam altert, respektive ein bisschen weniger Kraft hat. Das Impfimmunsystem, liebe Zuhörerinnen, ist Jahrmillionen mit uns, der menschlichen Spezies, zusammengewachsen. Es hat geübt, es ist ein Waffensystem, welches geübt hat zu erkennen, was tut uns gut und was tut uns nicht gut. Es ist ein System, welches frisst und gefressen wird, wo einzelne Viren, Bakterien zum Beispiel, gefressen werden, damit wir eben gesund bleiben, um es ganz einfach auszudrücken. Es ist ein System, welches geübt hat über Jahrmillionen. Und dieses System haben wir in den letzten 70 Jahren plötzlich mit ganz massiven Bombardements, also eben mit Kampfmethoden, bombardiert, nämlich mit einzelnen Impfungen. Und liebe Zuhörerinnen, um es nochmal zu wiederholen, was ich jetzt hier seit 5 Jahren in diesem Magazin erzähle. Es ist dumm und vereinfacht, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir machen überhaupt keine Impfungen, gleichzeitig die Impfgegnerinnen aber definitiv geimpft sind gegen Kinderlähmung, Diphtherie und Tetanus. 2 davon tödliche Krankheiten, 1 davon Krankheit Kinderlähmung, die massive Schäden hervorrufen kann, lebenslang. Oder aber, wenn wir auf der anderen Seite dieser Diskussion einfach jede Impfung, die uns empfohlen wird, konsumieren, so wie das jetzt auch wieder mit dieser RSV angepriesen wird. Beides sind Extrempositionen und beide sind nicht wirklich sinnvoll. Das Immunsystem ist das, was wir stärken können. Und das ist unsere Möglichkeit, uns zu wehren, im Kontakt mit der Außenwelt zu erkennen, was tut uns gut und was tut uns nicht gut. Und all diese Mikrobiome, wie wir sie heute mit einem modernen Schlagwort nennen, diese zu unterstützen. Das Geschlecht ist definitiv im Immunsystem und bei den Impfungen ebenfalls ein Faktor. Wir wissen, dass Frauen anders reagieren als Männer, aber es muss auch gesagt werden, dass die Studien dazu uneinheitlich sind, dass es relativ neu ist, das überhaupt zu diskutieren. Was wir aber definitiv wissen, die Impfdosierungen sind auf den Männerkörper ausgelegt. Ich zum Beispiel habe ganz grundsätzlich während Corona nur die Hälfte der Dosierung genommen. Und das hat für mich persönlich bedeutet, dass ich trotzdem eine Woche lang im Bett gewesen bin mit massiven Symptomen. Und natürlich sind diese Impfstoffe oftmals auch nicht auf Kinder, Entschuldigung, angepasst. Liebe Zuhörerinnen, es gibt viele weitere Überlegungen, die wir an dieser Stelle unbedingt machen müssen. Beispielsweise der Impfplan im Herbst. Ja? Da kommt als erstes, jawohl, die Influenza, unser Kind geht in die Kita, also muss diese gemacht werden. Nein, liebe Zuhörerinnen, so einfach ist es nicht. Wir müssen uns zum Beispiel überlegen, jetzt in den Herbstferien gehen unsere Kita-Kinder in die Türkei, in ihr Mutterland, in nach Afrika, in ganz verschiedene Länder, in Ostasien. Und dort kommen sie zum Beispiel in Kontakt mit Denguefieber, sie kommen in Kontakt mit Malaria, sie kommen in Kontakt mit x anderen Grunderkrankungen, von denen wir gemeint haben, dass sie bereits überwunden sind, wie beispielsweise die Tuberkulose. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wenn unser Kind in der Kita ist, jawohl, mit wem zusammen leben wir in geschlossenen Räumen? Und was könnte das heißen? Und welche von diesen Impfungen oder Erkrankungen sind überlebenswichtig? Eine andere Geschichte ist die, wie die Frage, wo wohne ich und wo arbeite ich? Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Singlefrau bin, die mit dem Velo zur Arbeit fährt und in einem Büro arbeitet mit regelmäßig den gleichen 10 Menschen gemeinsam, dann ist das eine völlig andere Situation, als wenn ich als Mutter im Bus mit Tausenden von Menschen in Kontakt komme pro Tag oder aber in der S-Bahn oder aber als Verkäuferin oder aber als Pflegerin oder aber als Lehrerin in einem Großraumschulhaus. Ja? Dann haben wir natürlich eine völlig andere Ansteckungsgefahr. Genau dasselbe gilt auch für Frauen jeglicher Zugehörigkeit, vor allem junge Frauen, liebe Zuhörerinnen, Jugendliche. Wenn ihr in die Disco im Untergrund verschwindet, dann ist das der Ort, sich anzustecken, wenn man hier herumgekeucht wird beim Tanzen, genauso wie auch im Flugzeug und so weiter. Ja, liebe Zuhörerinnen, es kommt die Jahreszeit der geschlossenen Räume und das ist ein Umgebungsthema, welches uns massiv belasten kann. Ja, liebe Zuhörerinnen, eine andere Geschichte ist diejenige der Prioritätenliste und deswegen macht es Sinn, wenn wir uns insbesondere auch als Mütter gut überlegen, was heißt es in diesem Herbst, welche Impfungen sind wirklich sinnvoll. Zu diesen Überlegungen gehört, dass beispielsweise die Diphtherie, Tetanus und so weiter Impfung, Schluckimpfung, dass diese mindestens 14 Tage braucht im Körper, um wirken zu können und dass wir in dieser Zeit auf gar keinen Fall noch einmal eine Zusatzimpfung machen sollten. Zu diesen Überlegungen gehört auch jetzt im Herbst, dass wir zum Beispiel mal schauen, auf welche Krankheiten sind wir besonders anfällig, weil es gibt ja zunehmend auch Impfungen im Bereich Sexual, Sexualbereich, also zum Beispiel der Gebärmutterkanal, die Gebärmutterkrebsimpfung und so weiter und so fort. Also auch hier sind grundsätzliche Überlegungen sinnvoll, wenn wir zuerst mal schauen als Ganzes, wo bin ich besonders risikofreudig in meinen Kontakten zur Umgebung und wo ist es dringlich und mit wem alles lebe ich eng zusammen. Also ich als Mutter mit dem Kind aus der Kita, welches einiges nach Hause bringt, oder ich als Verkäuferin, die regelmäßig in Kontakt ist mit vielen unbekannten Menschen und so weiter. Und dies als Ganzes nochmal anzuschauen, das macht Sinn für den Impfplan. Was wir wissen aus der Kleinkindsituation von den Neugeborenen auch, das ist, dass das Immunsystem auch hier mit uns wächst. Wir wissen zum Beispiel aus neuesten Forschungen, übrigens aus der Schulmedizin in diesem Fall, ja, wir wissen, dass Kinder, die über den Kaiserschnitt als erstes in die Hände der Ärzte und quasi mit dem Mikrobiom des Spitals in Kontakt kommen, ein anderes Immunsystem aufbauen als Kinder, die zum Beispiel im Geburtshaus Delphis dort über eine natürliche Geburt zuerst mal in Kontakt kommen mit dem Mikrobiom des Gebärkanals, das heißt dem Immunsystem der Mutter vor allem, ja, und natürlich auch dem Mikrobiom im Delphis. Liebe Zuhörerinnen, das ist ein riesengroßer Unterschied natürlich und es ist aber immer wieder eine Frage des mehr oder weniger. Es ist nicht entweder impfen oder gar nicht impfen oder irgendwie 15 Impfungen, so wie das unsere französischen Nachbarinnen müssen in den ersten 18 Lebensmonaten, damit sie überhaupt zur Schule gehen dürfen. Nein, sondern es ist eine Frage, wo bin ich besonders risikofreudig, mit wem bin ich in Kontakt und auch, was ist meine Familiengeschichte, weil diese spielt eine Rolle bei der Entwicklung des Immunsystems, welches, wie gesagt, übt. Es ist ein lebendiges System, es ist ein Waffensystem, welches übt und mit der Übung werden wir groß, respektive. Wenn wir uns also jetzt überlegen, wir haben zum Beispiel ein Kind, ein Kleinkind im direkten Umgang, dann können wir zum Beispiel mit der Ärztin besprechen, macht es Sinn, dass wir die ersten 6 bis 9 Monate keine Impfung für das Neugeborene machen. Es kann sinnvoll sein. Es kann sein, dass wir sagen, jawohl, das Kind ist gestärkt genug, es lebt in einer relativ gesunden Umgebung und kann seine eigene Immunwaffen entwickeln. Es kann aber genauso gut sein, dass wir gefährdet sind aus verschiedensten Gründen und dass wir eben bestimmte Impfungen schon bereits früh machen sollten. Also beispielsweise auch diese ganzen Influenza-Geschichten, die ja für Kleinstkinder absolut lebensgefährlich auch werden können. Da gibt es noch eine Diskussion, die ihr wahrscheinlich die meisten von euch kennt, nämlich die Sache mit, wenn Kinder Dreck fressen, dann werden sie stärker. Ja? Und die Kinder vom Biobauernhof, die dann immer so als besonders gesund dargestellt werden, ja, liebe Zuhörerinnen, die Kinder auf dem Biobauernhof, die sind tatsächlich gesünder als wir hier in der Stadt. Und insbesondere auch Kinder in den Bergtälern sind oftmals gesünder im Schnitt, als wir das hier in Zürich sind. Das hat etwas damit zu tun, dass diese Kinder Dreck fressen, auch mal einen Wurm verschlucken und vor allem aber, dass sie sich bewegen, ja. Und jetzt kommt die Geschichte. Nein, liebe Zuhörerinnen, es ist nicht unbedingt sinnvoll, dass unsere Kinder hier in Zürich im Sandkasten Dreck fressen. Insbesondere dann nicht, wenn dieser Kinderspielplatz direkt neben dem Auto steht, wo der Abrieb der Pneus im Sandkasten versickert und so weiter und so fort. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, das ist, wenn wir mit den Neugeborenen von Anfang an Waldspaziergänge machen oder Spaziergänge irgendwo, wo wir aber genau schauen, ist es eine Wiese, die gedüngt ist, ist es eine Wiese mit vielen Schadstoffen und oder ist es ein Waldrand, wo wir relativ darüber sicher sein können, dass hier alle allenfalls Hundekot ist, aber wo wir uns einigermaßen in einer natürlichen Umgebung befinden. Und liebe Zuhörerinnen, denkt daran, die Schrebergärten sind nicht die gesündesten Plätze. Das hat sich gezeigt in Lausanne vor einem Jahr, wo die gesamten Schrebergärten aufgehoben werden mussten, weil die Belastungsgrenze der Düngemittel so dermaßen hoch war, dass wirklich die gesamten Schrebergärten nicht mehr genutzt werden durften. Also, liebe Zuhörerinnen, Kurzfassung des Impfplans. Beobachtet euch selbst. Fragt euch selbst und eure Mütter, was sind die Vorgeschichten? Und akzeptiert, dass wir unsere Umgebung beobachten, dass wir wissen, mit was und wem wir in Kontakt sind. Dass wir unsere Kinder selber beobachten, dass wir nicht bei Google nachschauen, sondern dass wir selber schauen, wie geht es meinem Kind? Welche Augenfarbe hat es? Und zwar meine ich vor allem diese Glanzgeschichten, die immer dann auftauchen, wenn das Kind bereits seit Tagen zum Beispiel mit einem Virus kämpft. Welche Hautfarbe hat es? Ja? Welchen Tonus hat das Kind? Oder welchen Rhythmus, den Puls fühlen? Und beobachten wir selber. Und dann besprechen wir unseren Impfplan mit einer Ärztin, insbesondere für die Neugeborenen, die offen ist für diese Diskussion, die nicht irgendeine Impfpharma im Nacken hat, die ihr irgendwelche Dosierungen verkauft hat, oder aber mit einer Heilpraktikerin. Und ich meine jetzt wirklich Heilpraktikerin, liebe Zuhörerinnen. Nicht irgendeine Frau, die irgendwelche spirituellen Methoden kennt, sondern ich meine eine Heilpraktikerin, die weiß, was ein Immunsystem ist, die weiß, was ein Hormonsystem ist, welches ja insbesondere auch bei Frauen eine ganz große Rolle spielt bei unseren Abwehrkräften, die den Körper kennt, die sachdienliche Ausbildung vorweisen kann, nebst den Heilmethoden, die sie benutzt. Übrigens nochmal zum Hormonsystem. Ja, liebe Zuhörerinnen, es gibt Tage in unserem Menstruationszyklus, wo wir besonders empfindsam sind und an diesen Tagen ist es nicht wirklich empfehlenswert, Impfungen, ganz besonders nicht von Impfungen mit heftigen Erkrankungen zu machen. Und zu diesen Grundüberlegungen gehört eben auch noch das Wissen über die sogenannten Totimpfstoffe und die sogenannten Lebendimpfstoffe. Die Totimpfstoffe, das sind einzelne Teile, die aus dem Krankheitserreger herausgenommen werden und geimpft werden in einer bestimmten Dosierung. Die Lebendimpfstoffe, das ist eigentlich ziemlich klar, dazu gehören beispielsweise die Masern, das Dengue, der Typhus, die Windpocken, die Cholera, die Röteln und eben auch die Influenza, die wir jeden Herbst wieder diskutieren. Warum? Weil sich nicht nur das Impfsystem jeweils verändert hat, sondern das Immunsystem lebendig ist und sich weiterentwickelt. Und vor allem aber auch die Käfer, ja, die Viren, die Bakterien, die entwickeln sich eben auch. Die sind auch schlau und haben jeweils eine neue Variante. Liebe Zuhörerinnen, ich weiß, das ist nicht ganz einfach. unterhaltet euch doch untereinander über die verschiedenen Beobachtungen, die ihr macht, und geht zur Ärztin, wenn ihr schon etwas vorbereitet habt, wenn ihr eure Bürgerinnenpflicht wahrgenommen habt, wenn ihr nicht nur bei Google nachgeschaut habt, wo ja an oberster Stelle geldgebundene Adressen kommen, sondern wenn ihr selber beobachtet habt, wie geht es mir, wie geht es meinem Körper? Ganz im Sinne der feministischen Kultur, wo insbesondere die Feministinnen der 80er und 90er Jahre wieder angefangen haben, die Selbstbestimmung über den eigenen Körper zurückzuerobern. Und das eben nicht nur im Bereich der unseligen Abtreibungsdiskussion, wo wir ja jetzt wieder eine massive Rekriminalisierung haben der Frauen, sondern überhaupt, ja, wie geht es meinem Körper, wie entwickle ich mich und was funktioniert auch nicht.
Je parle comme une folle, je bouge comme une folle, je chante comme une folle, je danse comme une folle, je suis un peu folle des fois, sinon je ne survivrai pas dans ce monde qui a
Sophia aus Wädenswil zum Thema Körper und wie wir mit unserem Körper umgehen, das im feministischen Gesundheitsmagazin seit fast 40 Jahren jeweils am Montag in der Hälfte des Äthers. Wie gesagt, ich wollte euch noch ganz kurz auf die unselige Diskussion hinweisen, wo wir einmal mehr im Herbst die Krankenkassenprämienerhöhung schon bereits wissen. Im Kanton Jura, im Kanton Tessin und noch in einem weiteren Kanton gehen die Kosten um mehr als 10%. Werden sie erhöht, während beispielsweise bei uns in Zürich nur 6% mehr verlangt werden. Das ist eigentlich ziemlich seltsam, weil sowohl die Menschen im Kanton Jura wie auch die Menschen im Kanton Graubünden und natürlich auch im Tessin weniger beanspruchen aus der Gesundheitsindustrie als wir hier im Kanton Zürich, die wir absolut zu 100% an den Konsum des Gesundheitssystems uns gewöhnt haben. Es ist damit zu rechnen, dass diese Preise noch weiter steigen, und ich möchte noch einmal erwähnen, drei Viertel aller Frauen jeglicher Zugehörigkeit weltweit benutzen traditionelle Heilmittel, liebe Zuhörerinnen. Traditionelle Heilmittel heißt in erster Linie pflanzliche Heilmittel. Das ist nach den neuesten Aussagen der WHO der Fall. Und ich denke, wir sollten auch mal umgekehrt darüber nachdenken, wie krank eigentlich unser angebliches Gesundheitssystem ist, welches absolut konsumorientiert ist, auch von Seiten